Moin.
Moin. Psychologen beim Frühstücken aus dem Norden.
Hm. Ja.
Ja.
So, und du?
Ist der Kaffee noch heiß?
Bitte. Ey, wach ist irgendwie anders, ne?
Ja. Morgen, Mäuschen.
Oh, guten Morgen.
Oh, zeig mal.
Mir ist nix dick.
Ne. Doch.
Ne, ist nix dick.
Das
also ich meine, an mir ist alles dick, aber...
Oh,
morgen, Leute.
Morgen, Leute. Annika hat Zahnschmerzen.
Ja. Ja.
Annika hat eine dicke Backe.
Ich habe eine dicke... Nein, habe ich ja gar nicht.
Nee, eigentlich
nein,
nicht.
Aber, oh, Leute.
Aber Annika sitzt hier vor mir bewaffnet mit einem Waschlappen, mit Tabletten und mit ganz weichen Brötchen. Ganz weiche Brötchen.
Oh, das kennt ihr doch auch alle. Also ich Zahnweh, ich verstehe es wirklich nicht. Die Natur ist wirklich, also, wie soll ich das mal sagen?
Fies.
Ja, aber da hat sich doch irgendwer doch was ganz Doofes ausgedacht. Ja. Wir mit unseren Zähnen, das ist doch ein einziges Debakel. Vom Tag unserer Geburt an ist
ja, da
die
kommen
Zähne
die Dinger durch, ne? Dann hast du Aua, dann fahren sie raus.
Na, hast du Aua, dann kommen die neuen, hast du Aua, dann brauchst du eine Spange. Dazwischen
Aua.
Hast du immer wieder Löcher, Aua. Hm. Und dann dein ganzes Leben lang immer Aua und Wurzel, Aua und ich weiß nicht was alles, Aua. Dann fallen die Dinger irgendwann aus, sind morsch, Brösel, Brockel.
Und dann kommen die Dritten und die machen auch noch Massen.
Und die Massen sitzen dann auch nicht. Haftcreme und Konsorten.
Ich sagte Haifiss, Haifiss. Ja,
Haifisch.
Ich bin super. Zu lange mit Manfred zusammen. Übrigens, wenn ihr es verfolgt, ne, also hallo, ich bin Manfred, ne, unsere Stoffratte. Wir hatten letzte Woche das Thema Manfred hat
ja, ich darf mich mit sowas nicht allzu lange beschäftigen.
Und Annika ist ja so ein empathisch, also du bist so eine, die...
Ja.
Und du und Manfred, ihr seid ja sowieso irgendwie...
Wie Baum und Borke.
Baum und Borke, wieso?
Ja. Ne? Hm.
Wie geht's Manfred eigentlich mit seinem Zahn?
Ja, ich weiß nicht. Also er hat ja am Dienstag hat er seinen Zahnarzttermin.
Ja, ja.
Ihm geht's nicht gut mit seinem Zahn.
Nee, immer noch nicht.
Nein, also er hat ja dieses Loch und auch.
Ja.
Also wir leiden zusammen.
Oh Mann, so und ich, das heißt also, ihr Lieben, ich werde vielleicht mehr reden. Ich weiß es nicht.
Das mach mal.
Das mach mal, wenn Annika ein Zweihiebrötchen haut. Also.
Ich habe das nicht unter Kontrolle.
Danke für das Stichwort. Wir wollen uns heute über Kontrolle unterhalten, ja.
Mhm.
Und in allen Bereichen, in allen Lebensbereichen Kontrolle. Natürlich Aufhänger und wir reden heute nicht über Corona, keine Bange, aber trotzdem.
Nein, so war das letztes Mal gar nicht gemeint.
Ja doch, mir geht es auch langsam auf den Geist. Aber
nein, ich dachte mir nur, dass es Blödsinn ist, wenn wir jedes Thema uns nur uneingeschränkt aus Corona-Sicht sehen, das ist ja Quatsch. Wir leben ja unser normales Leben auch weiter.
Ja, klar. Trotzdem diese Lockerung und ich glaube, dass einige Menschen auch das Gefühl haben, so ich habe jetzt wieder ein bisschen mehr Kontrolle über das, was ich tun kann, mit Einschränkungen immer noch, Gott sei Dank, sag ich jetzt mal so. Also das haben wieder Leute gestern auch in Berlin demonstriert, ne, ganz vorneweg unser Attila, der Vegan-König da mit seinem tollen Porsche, die also immer noch mal, es gibt Verschwörungstheorien mit.
Und ich fand damals seine Ideen zum Thema Vegan so gut.
Ist es, sind die auch
und
immer
auf
noch.
Auf einmal entpuppt sich der Kerl auch als so ein Trottel mit.
Ja, aber wie? Egal. Also.
Gelber Porsche kommt, Leute.
Das ist schon. Ja, Kontrolle. Was hat Karl Lagerfeld gesagt? Wer Jogginghosen trägt, der hat die Kontrolle.
Und über sein Leben verloren.
Aber die Psychologie hat sich schon lange, eigentlich seit in den 60er Jahren schon mit Kontrolle beschäftigt. Es gibt den sogenannten Locus of Control und das Locus hat nichts mit der Toilette zu tun. Nee, die haben in der Lerntheorie gibt es so etwas, dass sie sagen, also es gibt zwei Formen von Kontrollmechanismen in der menschlichen Psyche. Das ist einmal die internale Kontrolle und einmal die externe Kontrolle. So. Internal heißt im Groben und Ganzen, ich habe das Gefühl, ich bestimme, wo mein Leben hingeht und ich bin auch wirksam. Es hat auch was mit Selbstwirksamkeit zu tun. Also ich bin so Kapitän auf meinem Lebensschiff und dann gibt es das Gegenteil, die externe Kontrolle. Da sagen dann eben die Psychologen, okay, du hast das Gefühl, du bist Spielball der Mächte. von draußen wird dein Leben kontrolliert. Du kannst da gar nichts gegen machen, würde Manfred sagen. Mhm. Dann kannst du nichts gegen tun. Und zwischen diesen beiden
Polen. Du kannst da gar nichts gegen machen.
So sagt er das. Mhm. Und zwischen diesen beiden Polen bewegt das sich eigentlich. Mhm. Dazu kommen noch jede Menge mehr, aber ich werde euch mal ein bisschen die Theorie mit einführen.
Wer sich nicht selbst befiehlt, bleibt immer Knecht, hat Johann Wolfgang von Goethe gesagt.
Wer sich nicht selbst befiehlt, bleibt immer Knecht.
Ja.
Und diese altmodischen schönen Sprache.
Ja, schöne Sprache. Ja. Ja. Das heißt, wenn du nicht selber Entscheidungen auch triffst,
ja,
und dich auch dahin bewegst, das mal zu tun, ja, dann bleibst du immer in dieser abhängigen Position.
Mhm, genau.
Und das heißt, du hast keine Kontrolle über dein eigenes Leben.
Und das überleg mal, das ist in allen Lebensbereichen. Mhm. Klassiker, Diät. Ne? So, ich will die Kontrolle über Schokolade und Co. haben. Ich will die Kontrolle über mein Ernährungsverhalten, über die Lebensmittel haben. Und dann ist die typische Verhaltensweise von diesen Crash-Diäten, dass du sagst so, und jetzt aber ganz, ganz genau halte ich mich an den Diätplan und verzichte auf X, Y und Z, komme nie mehr wieder über meine Lippen und das klappt dann vielleicht ein paar Tage, vielleicht sogar ein paar Wochen und dann kommt irgendwann der absolute Kontrollverlust, der Dammbruch und dann haust du dir alles rein in Sekundenschnelle mit Schneckengewissen, was du eigentlich nicht essen wolltest. Auch da gibt es zwei Begriffe. Das eine ist rigide Kontrolle. Rigide, das heißt, ich kontrolliere ganz rigide mein Essen, mein Sportverhalten, mein ich weiß nicht was. Mhm. Das führt immer zu, das führt ins Chaos, das führt ins Verderben, das führt ins nochmal wieder ein paar Domino-Effekte, ein paar Kilos obendrauf. Und das, was wir wissen, ist flexible Kontrolle. So ist da der Fachbegriff. Das ist viel besser, dass ich sage, ich versuche mit einer Tafel Schokolade mal über eine Woche auszukommen. So. Und dann, oder wenn ich auf eine Feier eingeladen bin, dann ist es halt so, mhm, dann haue ich mal ein bisschen mehr rein und gleich ist am nächsten Tag aber ganz sanft und ganz ohne Crash und ohne schlechtes Gewissen aus. Also überhaupt Flexibilität in der Kontrolle, das ist wichtig.
Aber es hängt immer davon ab, wo das jetzt stattfindet. Also wenn du dir zum Beispiel die Bundeswehr vorstellst oder eine andere hierarchisch geführte Geschichte, da funktioniert das ja nicht. Du kannst ja nicht deiner Mannschaft da irgendwie so mit flexibler irgendwie mal so Sachen finden, ja, so wir diskutieren mal jetzt. Und, funktioniert dann ja nicht so, sondern da geht es wirklich Kontrollinstanz. Und genau das Gleiche verlangen wir eigentlich auch zum Beispiel TÜV oder keine Ahnung, sowas.
Also Auto,
so Qualitätskontrolle, sagt das Wort sogar.
Oder wo du sagst, Auto, super Beispiel. Mhm. Also ich bitte darum, maximal an Kontrolle zu haben und vor allem auch, dass sich die Menschen maximal daran halten, dass flexible Kontrolle nicht wirklich gut. Ne, oh, Tempo 30, halte ich mich heute mal. Oh ne, heute ist mir nicht so danach. Mhm. Einbahnstraße, nö.
Ach. Oder ein Pilot, der da vorne sitzt und denkt, oh, also heute lasse ich mal den Computer
so
ab. Habe ich keinen Bock drauf, ein bisschen flexibel kommen. Das funktioniert natürlich überhaupt nicht. Ne? Das heißt, deshalb ist es, kann man nicht von vornherein sagen, rigide Kontrolle ist was ganz bescheuert. Nein, es gehört da, wo es hingehört und wo es wichtig ist. Also wenn du über deine eigenen Entscheidungen nachdenkst und denkst über zum Beispiel Diät nach oder Sportprogramm, weißt du einfach, dass du da eher an deine Grenzen gerätst, wenn du versuchst, das rigide durchzuhalten. Das kann sein, wenn du jetzt sagst, Bikini-Figur und 3 Kilo abnehmen, dann kannst du das natürlich auf eine rigide Form durchhalten, weil das sind 2 Wochen und dann ist das durch. Aber wenn du jetzt 40 Kilo vor dir hast oder noch mehr, kannst du damit nicht weit kommen, weil du kannst dir nicht alles verbieten.
Nein.
Da macht deine Psyche einfach nicht mit und die Reaktanz kommt durch.
So, da haben wir jetzt wieder. Ne?
Dadurch, du hast das Gefühl, du willst ja nicht alles sagen lassen und du hast vor allen Dingen, das ist typisch für uns Menschen, du hast irgendwann diesen Freiheitsdrang und diesen Drang, ich lasse mir jetzt nichts mehr befehlen. Also nochmal die Runde hier von wegen, ich darf nichts Süßes oder ich darf keine Schokolade oder ich darf, keine Ahnung was nicht, ein Eis, das mache ich nicht mit. Und dann haust du eben am Sonntag bei Mutti erstmal ordentlich ein Stück Torte rein. Das ist einfach die Reaktanz dieser Widerwillen, den wir Menschen haben, wenn uns Systeme aufoktroyiert werden.
Ja.
Und da müssen wir eben probieren bei solchen Sachen, vor allen Dingen, wo es nicht lebensnotwendig ist, das ist es ja. Dass wir dann versuchen, das so ein bisschen eben mit einer halbwegs flexiblen Kontrolle besser hinzukriegen.
Absolut.
Indem man sich kleine Schritte vornimmt, indem man etappenweise vorgeht, indem man Pufferzonen einbaut und wenn man Rückfall hat, dass man nicht gleich alles in die Tonne tritt, sondern sagt, okay, war ein Fehler, aber ich fange wieder an, alles gut. Mhm. Ne?
Und das sich auch nicht zu sehr zu kasteien.
Ja, genau.
So, da gibt's so schöne Weise, Sprüche, die liebe ich eigentlich. Zum Beispiel ein Nie ist niemals durchzuhalten. Mhm. Ein Nie mehr Schokolade ist niemals durchzuhalten. Mhm. Da wird das kleine Stückchen eben halt plötzlich führt zu diesem Dammbruch und dann hast du die ganze Tafel, weil du ein schlechtes Gewissen hast. In Sekundenschnelle weg, die ist schlecht. Mhm. Und dann die typische Art wieder, aber morgen habe ich wieder Kontrolle.
Mhm, ja.
Und morgen fange ich wieder an, womöglich noch ein bisschen strenger, noch ein bisschen weniger essen, was dann am Abend wieder zum Kontrollverlust führt. Nee, also stimmt vollkommen. Es gibt Bereiche, da muss man rigide sein.
Logisch. Ja, da besteht diese rigide Kontrolle. Das ist eigentlich das System. Also nimm dir eine Armee, dann ist die rigide Kontrolle eigentlich das System von oben nach unten. Und nur so funktioniert sie.
Mhm.
Da hast du aber dann, musst du den Leuten aber etwas dafür geben, dass du ihnen ihren freien Willen abnimmst. Indem du eben sagst, das ist der Wille von allen. Das ist ein gemeinschaftlicher Wille. Mhm. Und er dient einem höheren Ziel. Wir ordnen jetzt mal unsere Aufgabe des eigenen Willens einem höheren Ziel unter. Also Schutz des Landes, Verteidigung in der Richtung.
Hey, du sprichst mit einem Zivildienstleistenden, ne?
Also, ich erzähle das nur so, wie es gesehen wird.
Ja,
was ich davon halte, darum geht es ja jetzt gerade gar nicht. Hallo, du sprichst mit einer Frau.
Ja, genau.
Na?
Und da denke ich, jetzt lass uns kurz bei dem Beispiel bleiben. Wie wichtig ist auch, meinetwegen auch als Soldat, wenn du einen Befehl bekommst, der dir vollkommen widersinnig erscheint. Und da haben wir nun genügend Beispiele in unserer Geschichte, wo Menschen gesagt haben, nein, das tue ich nicht. Dass du dir da auch den Willen und das Denken nicht abnehmen lässt.
Natürlich nicht.
Es wird von dir verlangt. Es kann sein, dass du dadurch Konsequenzen bis hin zum Erschießen und so tragen musst. Aber es gibt Menschen, die sagen, nein, das ist jetzt, da lasse ich mich nicht anspannen für. Das widerspricht dem, was ich will.
Und in dem Moment gewinnen sie die Kontrolle über sich selbst ja wieder zurück.
Genau. Und das gibt Menschen, für die ist das höchste Gut.
Ja.
Wirklich zu sagen. Kleiner Sprung, lass uns über Beziehungen reden. Kontrolle in der Beziehung. Checken von E-Mails, Handys, Checken von Facebook-Accounts, vom Liebsten, man weiß ja nicht, wo er sich so rumtreibt. Hat er noch Kontakt mit der Ex oder mit... Also, ja, es gibt immer genug Paarberatung, wo das echt eine Rolle spielt.
Ja.
Also Kontrolle in der Beziehung. Wie weit kann, darf, soll man den anderen überhaupt kontrollieren? Ist das ein No-Go? Was meinst du?
Also aus meiner Sicht ist es ein No-Go.
Okay.
Also es hat aber damit zu tun, dass ich auch das Briefgeheimnis immer als sehr wertvoll finde. Und was ist eine SMS, was anderes als eine Art Brief? Dein Handy ist dein Handy, du kannst damit machen, was du willst. Ob du es ins Klo schmeißt oder da irgendwelche Mails draus empfängst oder Briefe schreibst oder SMS, das ist deine Sache, es ist dein privates Ding. Und dazu muss man bei uns beiden auch sagen.
Wir beide
haben ja auch ein Büro und das alles läuft ja alles zusammen über unsere Handys und so weiter, die wir alle miteinander gekoppelt haben.
Ja, aber der Hintergrund, ganz kurz, ist, weil Annika sagt, ich habe keinen Bock, ich will mich nicht in 1000 Systeme nochmal eindenken. Mhm. Wir haben das gleiche Handy mit dem gleichen System, mit der gleichen PIN. Was auch manchmal sinnvoll war, als ich damals mit diesem blöden scheiß geplatzten Aneurysma in der Klinik, du konntest mit meinem Handy konntest du entsperren und konntest da meine Leute anrufen. Ne?
So. Ich konnte sogar auf Facebook den Leuten Bescheid sagen.
Und vergessen. Aber wir sind da auch irgendwie, ich weiß, Ja, nee.
Na gut, und wenn da manchmal, wenn da eben Mails an dich kommen, die mache ich ja nie auf. Nun kann man immer, wenn sie ankommen, ja manchmal schon den Text so ein bisschen sehen. Ja. Und es würde mich, es interessiert mich gar nicht, welche Frauen dir da schreiben. Und lass sie doch.
Ach.
Seitenweise, bitte. Nimm hin.
Danke. Nein.
Ich würde es einfach nie lesen. Wenn das wichtig wäre, würdest du es mir schon erzählen.
So ist es.
Und ganz ehrlich, wenn ich merken würde, du würdest dich anderweitig verlieben oder so, ich denke mal, dass ich das über kurze
Zeit merken würde. Du würdest das viel schneller melden als jede E-Mail, natürlich.
Dann wird man da ja drüber reden und dann bin ich ja froh und glücklich. Dann kann ich endlich mir meine 100 jungen Liebhaber hier einbestellen.
Oh,
und so.
Oh mein Gott.
Ja.
Anderes Thema. Nein, aber es ist wirklich, wir sind da auch echt ein Spezialfall. Also in der Paarberatung würde ich sagen, wir beide haben echt einen Knall, das kann ja wohl nicht angehen. Mhm. Und wir sagen nein und achten sie auf ihre Privatsphäre. Ist auch so, also wir beide achten sehr darauf, also du besonders und ich auch, dass jeder auch sein eigenes Leben hat. Also nur, weil wir die gleiche PIN-Nummer haben, heißt nicht, dass wir, also jeder führt so sein eigenes Leben. Und Kontrolle, du bist jahrelang durch die Weltgeschichte getourt beruflich und ich ja auch. Boah. Also da denke ich tatsächlich auch. Also entweder du liebst und du vertraust dem anderen oder eben nicht. Aber dieses so, nee, ich weiß ja nicht. Der antwortet nicht sofort und wieso meldet der sich nicht auf meine WhatsApp und was ist da los?
Ja, vielleicht arbeitet der andere, liegt im Bett oder sitzt am Klo. Dass diese dauernde Verfügbarkeit, das führt zu einem Kontrollverlust, den wir jeder hat.
Ja.
Das ist ja, als wenn wir ständig die Kontrollapparate um uns rum haben.
Mhm.
Ich möchte nicht jederzeit auf eine WhatsApp aber antworten müssen.
Mhm.
Ich habe das Ding auch öfter mal aus, weil ich zum Beispiel esse oder einen Podcast aufnehme oder schlafe oder lese oder irgendwas anderes mache, Musik höre.
Du bist ja auch überhaupt nicht auf diesen sozialen Medien, ne?
Nee,
überhaupt
nicht.
Gar nicht. Nee,
es geht nein, auch weil nicht ich ohne. Das, nö, weil das ist nicht meine Art der Kommunikation.
Nee.
Ich liebe es, mit Leuten zu klönen oder auch vielleicht einen Brief zu schreiben oder sowas. Aber am meisten eigentlich mache ich lieber telefonieren.
Ja, reden kannst du gut. Willst du noch ein Brötchen haben, Maxi?
Ein bisschen, halbes. Was ist mit dir?
Nö.
Oh, ich kann ja so ein Angebot.
Ja, das raschelt jetzt ein bisschen, tut mir leid.
Aber das ist so lecker.
Ja, das ist ein ganz weiches Brötchen.
Ganz weiches Sesambrötchen mitgebracht. Ganz weich, also die kann man echt lutschen.
Ja.
Das für geht meine, auch das, für zahnkranke Wesen. Und das sind, das ist so mit Sesam und ganz weich und flauschig und schmeckt nach Sesam.
Ja.
Oh, das ist ja auch was Leckeres. Ne? Und wir haben Pimmelbrötchen heute Morgen. Sehr lecker. Und mit Pflaumenmus, mit frischem Pflaumenmus, da enthalte ich mich mal.
Ja, lass mal.
Weil alles, was in Richtung Zucker geht, das lässt den Zahnschmerz richtig auf.
Oh, du Armes. Oh, mir tut es immer so leid. Wenn Annika leidet, dann leide ich immer ein bisschen.
Auch mit Schirm.
Ja, so. Ja, so.
Ja.
Was vielleicht noch interessant wäre, ist, weil wir das Thema Eifersucht hatten, es gibt Menschen, die ich auch therapiere, coache und so, die sagen, dass immer wenn in bestimmten Situationen, ich will nicht aufs Handy gucken oder in sein Handy gucken, ich will mich nicht aufregen. Übrigens, danke natürlich für das tolle Bild.
Das ist so
guckt
süß.
Euch das doch mal genau an, Annikas Bild. Ich bin ruhig und dann steht sie da mit hochrotem Kopf.
Echt tolles T-Shirt, ich bin ganz ruhig.
Super. Ich bin ganz ruhig.
Ich bin ruhig und...
Nein, die dann sagen, ich verzweifle wirklich, ich hasse mich geradezu dafür. In mir läuft immer ein bestimmter Film ab, dass der oder die mich verlässt, dass ich allein gelassen werde. Und dann habe ich nur den Wunsch, also wie ein Magnet zieht mich dann das Handy oder der Computer oder sonst was an.
Aber das ist der Moment, wo ich doch mit dem anderen reden muss. Ich muss sagen, da habe ich eine Macke von... Was weiß ich, von früher
aus einer
anderen Beziehung oder sowas.
Da wollte ich nämlich raus. Also diesen Locus of Control wieder vom Anfang. Ob du also das Gefühl hast, ich habe mein Leben einigermaßen unter Kontrolle, wird dir schon sehr viel, sehr früh beigebracht. Da kommen wir wieder auf unsere sichere Bindung. Wenn du also das Glück gehabt hast und du bist in einem in einem Elternhaus aufgewachsen, wo dir die Eltern signalisiert haben, erstens, wir sind da für dich, wenn du uns brauchst, aber wir lassen dir auch im gewissen Rahmen die Freiheiten, dich zu entwickeln und du kannst dich ausprobieren und wir trauen dir auch das Leben zu, dann wirst du zunehmend auch das Gefühl haben, das Leben ist da für mich, ich habe es insofern unter Kontrolle, dass ich mich ausprobieren kann, ich kenne meine Stärken, ich kenne meine Schwächen, all diese Sachen. Anderer Fall, Eltern interessieren sich nicht für dich. Aber was habe ich alles in der Praxis? Menschen, die geschlagen worden sind von Eltern, die ein Alkohol- oder Drogenproblem haben, die einfach deren Job wichtiger war, als sich um die Kinder zu kümmern. Die haben das Gefühl, ich bin nicht liebenswert. Die kümmern sich nicht. Das muss ja daran liegen, dass ich nicht gut bin. Ich muss aufpassen, wenn ich dann schon mal jemanden habe, ich denke jetzt auch an Scheidungskinder, den ich liebe und den ich vertraue, dass er nicht abhaut. Ich habe Angst, ich öffne mich, ich fühle mich wohl und ich habe so eine Angst, dass der sich genauso wie früher, dass ich wieder diesen Schmerz auch erleben muss, des Verlassenwerdens.
Und die neigen dann natürlich auch Angst davor, jetzt irgendetwas zu tun, was den vergrätzen könnte. Ja. Also versuchen sie ständig herauszufinden, was der andere sich wünscht. Und das hat ja sowas Klammeriges manchmal an sich und willfähriges, Unterordnendes. Ja. Und das kann nicht jeder Partner vertragen. Wenn man aber mit dem anderen spricht und erklärt es dem, wie das auch aussieht, vielleicht kann man dann zusammen damit auch ein bisschen besser klarkommen.
Und das ist genau dieser Schritt, den man dann irgendwann, wenn man wirklich in der Beziehung ist, und es liegt einem an dem anderen. Und man hat das Gefühl, ich klammer und ich habe auch Angst, dass der, in dem das auf den Kreis geht. Und was auch durchaus passieren kann. Und der ist es auch wert, dass man dem das auch erzählt. Da müsste man sagen, ja, also du musst ein bisschen was wissen von mir. Dann öffnet man sich, dann führt man ein Gespräch. Und dann passiert es häufig, wenn es wirklich denn Liebe ist und wenn es das wert ist, dann wird der andere das wie Gold aufnehmen und wird es auch schätzen, dass du dich dann so geöffnet hast und wirklich so jetzt mal ganz ernst geredet hast und dass er dann auch weiß, wenn ich denn sauer bin, weil du dich nicht meldest oder bitte, wenn ich eine WhatsApp, muss nicht sofort sein, aber ein kleines Herzchen oder ein kleines so, ich denke an dich, ist für mich lebenswichtig. So. Man muss eigentlich bei der Kontrolle, weil das jeder anders hat, fast wie so eine Gebrauchsanweisung den anderen mitgeben. Eine Gebrauchsanweisung, wie möchte ich, wie du mit mir umgehst, damit ich mich wohlfühle und umgekehrt auch. Und so kann man dann darüber mal so reden und schnacken und dann kommt man der Sache schon ein bisschen näher.
Was auch wichtig ist, glaube ich, in der heutigen Zeit, weil wir alle irgendwie mit diesen Medien zugange sind und die verhackstücken ja die Kommunikation, es ist ein Traum. Immer kleine Emojis und nochmal dies und man kann sich eigentlich gar nicht richtig ausdrücken. Und du hörst die Zwischentöne nicht. Du hörst auch die Emotionen nicht. Es ist so verkürzt. Und damit ist natürlich jede Menge Platz für Spekulation und Kopfkino.
Und das geht. Bei Menschen, die damit zu tun haben, wer das jetzt zuhört, der weiß, wovon wir reden, da geht das so ab, dieses Kopfkino, das ist, und das Doofe ist, dass diese Menschen sich selbst dafür hassen und sich selbst so blöd finden.
Natürlich.
Weil sie wissen ja, und sie können, das ist etwas Emotionales, das hat nichts mit dem Verstand zu tun. Das ist etwas zutiefst Emotionales, da kommen wirklich die alten Dämonen von früher, die alten Ängste, alleingelassen zu werden und das ist existenziell, die kommt plötzlich wieder hoch.
Das ist aber auch so teilweise manchmal so ein faktisches Denken. Ich habe das zu Anfang gar nicht kapiert, aber es gibt ja wohl, Gott, daran sieht man ich Dinosaurier, es gibt ja zu jedem so ein wie sagt man, so ein Profil. Und das wird ja öfter geändert und so. Und
ja, bin und in einer Beziehung,
bin in einer Beziehung, es ist so. Nicht. Und was alles da steht, das habe ich erst mal 2 Jahre meines Lebens überhaupt nicht mitgekriegt, dass man das auf...
Du bist ja auch nicht.
Das interessiert
also,
mich
nicht. Du bist in einer Beziehung, so, Punkt.
Ja, aber warum soll ich das da hinschreiben? Das geht erstmal keinem was an, es sei denn, er kennt mich und dann weiß er das. Also warum soll ich das da hinschreiben? Ja, das ist so.
Ja.
Und dann aber auch so Sachen, jetzt, wenn man WhatsApp schickt oder so, dann sieht man, bei dem anderen hat es angenommen, dann machen manche das weg, damit man das nicht sieht. Dann weiß man überhaupt nicht mehr, kriegt er überhaupt noch Antwort? Oder er ist online, er ist nicht online und so. Da gibt es ja ganze Theorien dann darüber. Irgendwie seltsam.
Du liest ja auch so historische Romane und ich manchmal auch. Wenn du dann so zu der Zeit, als dann wirklich Briefe manchmal monatelang, wochenlang unterwegs sind. Und du weißt eben wirklich nicht, und da wurden wirklich lange Briefe geschrieben. Und die Antwort dauert ja mindestens genauso lange. Was für eine Quälerei. Also alles in der Zeit vor Internet, in der Zeit vor...
Was konnte dem Brief unterwegs alles passieren?
Ja,
Wahnsinn. Also das war schon eine interessante Art der Kommunikation. Auf der anderen Seite gibt es bestimmte Briefwechsel, die bis heute überdauert haben, die man immer noch gerne liest, weil sie einfach auch einen gewissen Inhalt haben. Heutige WhatsApp und solche Sachen haben ja in den wenigsten Fällen wirklich einen relevanten Inhalt.
Naja, es sei denn, es twittern Menschen, die relativ wichtig sind. Unser Trampeltier oder das plötzlich, ach, das es treibt ja Blüten, ne? Also wo Journalismus und so weiter über Twitter dann ausgetragen wird.
Ja, sowas.
Ich denke gerade an unseren Virologen, der mit der BZ im Knirsch sticht und es geht auch da über Twitter. Was für ein Wahnsinn.
Ja, albern alles.
Das und damit hast du die auch da wieder Kontrolle. Also,
Ja, aber ist doch interessant, dass so ein Präsident so eine Kontrolle darüber hat, indem er morgens um 5 irgendwelche Twitter-Nachrichten loslegt.
Ja, und wo Twitter dann ihn jetzt mal zwischendurch mal auf die Finger gehauen hat, weil er, als er geschrieben hat, also Leute mit den Krawallen in Amerika, nachdem eben ein Schwarzer umgebracht wurde, dass Twitter gesagt hat, als Trump hat doch gesagt, naja, also wenn das jetzt mit Krawallen losgeht, dann wird auch geschossen. Und da hat Twitter mit Recht auch gesagt, Leute, das ist hier ein Aufruf zur Gewalt. Das können wir nicht so stehen lassen. Und die Reaktion natürlich von Trump war, geht ja gar nicht.
Ja, jetzt wird er sehen.
Jetzt will er ein bisschen per Gesetz Twitter da zugebracht.
Ja,
ah, komm, anderes Thema. Kontrolle.
Da geht es ja um Kontrolle.
Lass uns über Annikas Lied.
Dafür gibt es übrigens auch noch einen richtig geilen Spruch.
Na, sag mal.
Und zwar hat Jim Morrison gesagt, wer die Medien kontrolliert, kontrolliert den Verstand.
Ja.
Und den finde ich doch eigentlich ziemlich gut. Ja. Denn warum sind
denken
solche...
Denken wir an Berlusconi, denken wir an Trump, denken wir an andere.
Putin, an andere, die wirklich Einfluss auf die Medien nehmen möchten, weil sie natürlich genau wissen, dass sie damit Meinungsmache machen können. Das heißt, der kontrolliert auch wirklich so ein bisschen die Meinung, die Volksmeinung. Ne?
Kommen wir doch mal zu einem anderen Thema Richtung Kontrolle. Annikas Lieblingskontrollverlust, nämlich die Fliegerei.
Oh Mann.
Oh, Scheiße. Getroffen und versinkt. Dazu müssen wir sagen, dass Annika in ihrem Leben ganz viel geflogen ist, beruflich. Sie ist sogar so ein Round-the-World-Ticket zusammengeflogen hat und ist da durch die Gegend von Alaska und Australien und Neuseeland und ich weiß sie wohl überall. Und dann wurde das mit der Fliegerei immer angstbesetzter bei dir, ne?
Ja.
Da hat so ein magisches Denken irgendwie eingesetzt, wenn ich das so noch überlege, so, dass es so lange gut gegangen. Ein Fassunfall hast du gehabt.
Witzigerweise mit der Air France, in Paris, bei der Landung, ist uns ein Air France-Flugzeug genau entgegengekommen. Da war die Landebahn gleich Startbahn. Und der Pilot ist also in einer irrwitzigen Kurve diesem Flugzeug ausgewichen und hat dann noch gesagt, als er in dieser Schnelligkeit hat er das wirklich noch gebracht, ganz Suche über Bordfunk zu sagen, und wenn Sie jetzt aus dem linken Fenster gucken, können Sie eine Air France-Maschine direkt an uns vorbeifliegen sehen. Und man konnte natürlich durch diese Schrägkurve das nur wirklich eine Millisekunde sehen. Und dann war es schon unterm Flügel. Aber ich saß so günstig, dass ich das sehen konnte. Und dann sind oben Klappen aufgegangen, wo Leute natürlich schon irgendwie rumgefummelt hatten, weil die können ja auch nicht warten.
Gepäckklappen oben.
Gepäckklappen, sodass schon was durch die Gegend sauste. Mit
ist
einer
ja nicht auch so ein
ja.
Von diesen Catering, diese Metalldinger da.
So ein Metallwagen. so ein Metallwagen. Boah, ist das der ist drüben in die Klotür gerast. So richtig mit der Spitze. Das hat eine solche Kraft gehabt. Also da ich ja nicht, ich fahre ja keinen, oder weil ich solche Angst davor habe, bin ich noch nie wirklich auf dem Rollercoaster, wie heißt das auf Deutsch?
Achterbahn.
Auf einer Achterbahn gewesen. So stelle ich mir das vor, wenn du so richtig in die Ecke gedrückt wirst. Da drin. Das sind unheimliche Fliehkräfte. Also als wir da mit Macht 10 oder sowas. Gefühlte Macht 10 so um die Ecke gekeilt sind. Das war, also die Maschinen heulten auf, alles ging durcheinander. Also das war schon. Und dann ist das Flugzeug dann langsam große Schleife und dann auf dem Rollfeld und habe ich gesehen, da standen dann überall Polizei und Rettungswagen und was weiß ich was. Und dann kam es auch mitten auf der Pläne da zum Stehen. Und wir mussten auch da mitten auf der Pläne dann alle aussteigen, so ganz langsam. Und alle kamen auch erstmal an Bord und haben dann überprüft, ob jemand verletzt ist. Da hatten ein paar Leute was so, irgendwas mal abgehängt, eine Prellung oder irgendwo verstauchtes Handgelenk und so vom Festhalten. Ich hatte überhaupt nichts. Es ist alles gut gewesen. Es war auch nichts weiter Schlimmes passiert. Und dann konnten wir da langsam raus und so. Und das hat also alles gedauert. Und also war ich noch absolut ruhig. War noch ganz entspannt in mir und jetzt. Und dann habe ich das Gepäck geholt und ich hatte eine Produktion in Paris und hatte diese großen Produktionskoffer dabei. Das sind so Metallkoffer. Und bin dann raus und habe die dann auch hinten in ein Taxi geladen. Und das war ein Marokkaner oder Algerier. Und er hat Reimusik gehabt. Also schön. Nordafrikanische, orientalische Popmusik. Genau. So kann man das sagen. Ja.
Wunderbar. Khaled, so, ne, so.
Khaled, ja, Khaled. Sowas in der Richtung. Ja. Und der drehte das Ding also nun ganz gut auf und fuhr also schüsselig so durch. Und dann fing ich an zu zittern und mir wurde schlecht und mir war also ganz anders. Und dann hatte der einen Flachmann vorne, was mich gewundert hat als Muslim, aber er war wahrscheinlich als Taxi, war Kummer gewohnt. Dann hatte ich einen Schluck aus dem Flachmann, was mir gar nicht gut bekommen ist, aber okay. Und dann habe ich versucht, ihm das zu erklären in so einem englischen, französischen Mischmasch. Und dann hat er Musik lauter gedreht und hat gesagt, müssen wir jetzt singen? Und so. Dann sind wir also in Paris geschuckelt.
Singen gegen die Angst.
Mit Singen gegen die Angst. Und oh, das war eine. Und dann bin ich im Studio angekommen. Und da habe ich mich erstmal in aller Ruhe erstmal entspannt 10 Minuten in die Ecke gesetzt und tief durchgeatmet. Also.
Das war so ein Auslöser.
Und komischerweise, wenn ich das jetzt erzähle, ist das viel plastischer als in dem Moment.
Das du war erzählst das schon so lange her, ne? Und das ist so plastisch.
So plastisch, also, das ist Wahnsinn.
Weißt du, wie es euch geht, aber man kann so richtig das mit. Aber dann, und da war ein Moment, wo du, glaube ich, dann gesagt hast, so, das Ding war wie so ein magisches Ding. Das war so ein Wink mit dem.
Und danach war es gar nicht so schlimm. Ich bin ja gleich immer weiter. Also ich musste ja weiterhin arbeiten, ich musste zurückfliegen und die nächsten Flüge und alles. Und trotzdem, und je weniger oder je länger das her war, umso schlimmer wurde es. Das habe ich nie begriffen. Also das fand ich ganz komisch, finde ich immer noch komisch, dass ich heute solche Flugangst habe. Irgendwie so dieses Denken, ich bin einmal davon gekommen, also.
Das ist ein magisches Denken, nur sollte man doch denken, ne? Die hat einen Psychologen hier an der Backe, aber auch da. Das ist, wie soll ich sagen, du kannst nicht alles und musst auch nicht alles wegmachen und therapieren, es sei denn, es belastet dich oder schränkt dich sehr in deinem Leben ein. Dann kenne ich dich ja auch schon so ein bisschen und ich weiß, dass du nie gerne geflogen bist. Du bist jemand, du magst keinen Kontrollverlust. Du hast das. Nebenbei, also ich bin auch, Achterbahn kriegst du mich auch nicht rein. Bin ich wahnsinnig? Nee. Aber du magst wirklich keinen, du hast gerne die Zügel in der Hand.
Ja.
Und bestimmst auch gerne, wo es hingeht.
Ja. Ich mag das gar nicht gerne, wenn ich das nicht weiß. Also bin ich, darum, ich mache nicht gerne Überraschungspartys und Überraschungs hier und Überraschungs da. Das ist nicht mein Ding. Es ist so unterschiedlich, also schon bei Geschenken oder so überrascht mich, ja.
Wenn es liebevoll ist, ja, klar.
Aber so generelle Sachen, also wie zum Beispiel, wenn du eines Tages zu mir kommen wirst, ich habe für uns beide eine Reise gebucht, also ich glaube, wenn das vielleicht, weil du mir gut zugehört hättest, oder? Mhm. Und dann wüsstest du, und ich wäre überrascht, und weil ich das schon ein paar Mal gesagt habe, aber es wäre auch schön, was denn, wenn es denn noch 2 Wochen hin wird zum Umtauschen.
Und ich pack mal deinen Koffer und pack was Warmes ein.
Ja, und dann so. Geht's mal los. Also ich glaube, da hätte ich Schwierigkeiten.
Wobei das auch bei der Sache immer so ist, wir beide freuen uns ja gemeinsam drauf. Also ja. Diese Vorbereitung. Genau. Und die Vorfreude und das Plan, das ist ja für dich schon fast die Halbreise.
Ja, genau, das ist auch oft so. Mhm. Also, ich möchte mich darauf freuen. Ich möchte mich auch auf ein Geschenk. Oder ich finde das gar nicht schlimm, wenn ich es vorher sogar schon erahne, weil diese Vorfreude, die ist ja großartig. Mhm. Ich freue mich da wahnsinnig drauf.
Aber so sind Menschen unterschiedlich. Ne? Mhm. Aber dieses... und jetzt kommen wir nochmal zu Thema Flugangst. Ja, hat nichts, und da kannst du auch leider mit technischen Details, Annika kennt, du kannst ja schon fast selbst einen Flieger fliegen. Also du kennst sie ziemlich gut damit aus.
Ja.
Es gibt Flugangstseminare, wem es hilft, bitteschön, kostet ein bisschen
ganz
Geld.
Ganz tolle Idee, finde ich gut.
Und finde ich auch gut, gerade für Leute, die berufsmäßig tatsächlich, nur durch Corona fällt ja auch da vieles flach. Aber egal, dass man sich da dann versucht, Hilfe zu holen. Aber das hat eben viel mit, das ist kognitiv, also das ist vom Denken her.
Aber das zum Beispiel, das Faktenwissen, das hat mir ganz gut geholfen. Und zwar sind es ja so ein paar bekloppte Dinger, die man sich dann immer so überlegt, wenn man vor diesem Flugzeug steht, hat das ja so eine gewisse Höhe, mindestens wie so ein Zweifamilienhaus, kann auch gerne mal etwas höher sein. Und dann denkt man ja nur immer, meine Güte, wie kann sich dieses Hochhaus in die Luft bewegen? Und dann gibt es natürlich so einen Captain, der dann dazu sagt, das Hochhaus soll nicht fliegen, aber das Flugzeug ist dafür gemacht.
Ja.
Und da muss man im Augenblick drüber nachdenken und sagen, ja, recht hat er.
Ja.
Das nützt es mir, also bescheuerte Vergleiche anzustellen.
Mhm.
Das nützt mir gar nichts. Natürlich kann ein Hochhaus nicht fliegen, und das impliziere ich auch damit. Also das denke ich auch in dem Moment, dass ich mir auch das so vorstelle und sage, das kann doch gar nicht fliegen. Doch, es ist dafür gebaut worden.
Ja. Ich bin da ganz anders gestrickt. Ne? Also wenn ich so in den Flieger steige, dann gebe ich wirklich die Kontrolle auch ganz bewusst ab. Und ich setze mich möglichst da irgendwo ans Fenster und bin sofort weg. Also ich liebe diese Entspannung beim Fliegen. Also wenn das Ding oben in der Luft ist und das jetzt nicht irre Turbulenzen sind, dann ratze ich eine Runde weg und halt das Flugzeug mit meinem lauten Atmen, und dann ist gut.
Leute, also es gibt Gerüchte,
nee,
nach denen Stewardessen selbst ihre Nahrung nicht los wurden bei dir.
Nein.
Getränke nicht los wurden.
Nein.
Und dich dann ziemlich schütteln mussten, um dich wieder aufzuwecken.
So.
Und du hast geschnarcht.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Ich bin selber Zeuge gewesen.
Ah, das war der Nachbar. Egal. Also das Thema Kontrolle und Fliegen.
Aber das ist bei dir, aber im Grunde genommen hast du doch mehr Kontrolle als ich. Weil du sagst dir jetzt gebe ich die Kontrolle ab. Und im Grunde hast du dadurch die Situation wieder in deiner Kontrolle. Indem du einfach sagst, so, jetzt ist bei mir mal eine Auszeit, ich schlafe jetzt.
Ja.
Und schon hast du die Situation wieder so, wie du sie möchtest.
So.
Ich bin da Spielball meiner Nerven. Und hänge da drin, da ist, nur weil ich weil ich diesen Kontrollverlust nicht leiden kann, hänge ich da und schnatter und bebe da vor mich hin und habe Angst ohne Ende. Das ist doch bescheuert.
Aber wir sind auch wirklich unterschiedlich. Ich bin auch jemand so, also was dich angeht, weil ich dir 100% vertraue, dir gebe ich 100% gerne die Kontrolle ab. Also ich vertraue dir da wirklich. Und bei anderen Menschen auch, wo ich schätze, die sind fachlich toll oder auf die höre ich dann auch. Also ich bin nicht so ein Leithammel, der sagt, ich muss jetzt bis ins Letzte immer die Kontrolle haben und ich muss immer voranpreschen und machen und tun. Nein. Also ich fühle mich auch sehr wohl und erkenne auch an, wenn andere kompetenter sind in bestimmten Bereichen als ich. Dann mache ich.
Und dann aber das macht ja auch Sinn, in bestimmten Bereichen macht das ja auch Sinn.
Ja.
Also wenn ich Vertrauen zu einem Arzt habe und der macht irgendetwas, dann finde ich das, also absolut. Thorsten zum Beispiel, unser Arzt, dem vertraue ich wirklich hundertprozentig.
Ja.
Wenn der Dinge vorschlägt, dann ist, der bespricht das aber auch. Der hat so eine Art, einen immer teilhaben zu lassen. Und dann ist das wunderbar, das ist großartig. Also viele Grüße an Thorsten an dieser Stelle.
Apropos Kontrolle und Krankheit. Mhm. Auch darüber müssen wir reden. Es gibt Scheißkrankheiten, Krebs und Co., wo du die Kontrolle verlierst. Da ist irgendwas in deinem Körper, was da irgendwie Scheiße baut und was dich ganz doll krank macht, was sie sogar töten kann. So. Mhm. Und das ist schon Kontrollverlust richtig schlimm. Mhm. Da ist wichtig, auch das wissen wir aus der Forschung, aus der medizinischen Psychologie, dass du dich, wenn du da oder jemand Liebes ist davon befallen, dass du dich wirklich gut informierst. Im Internet und Co., dass du dir Fragen aufschreibst zu deinem Arzt, auch wenn du im Krankenhaus siehst, auch wenn die mit der Weißen Armada ankommt, zur kurzen Visite, nimm dir die Zeit und frage, bevor du irgendwelche Einwilligungen gibst. Also wichtig, ein bisschen die Kontrolle, soweit es geht, immer noch aufrechtzuerhalten. Wir wissen einfach, dass Menschen, die gut informiert sind, wenn sie krank sind, viele Krankheiten besser überstehen. Weil sie können mitarbeiten. Sie haben auch das Gefühl, ich weiß jetzt, warum muss ich jetzt so lange liegen? Warum muss ich jetzt den Schmerz aushalten? Mhm. Was passiert da? Sie können in der Regel da wirklich das mit kontrollieren, so gut es geht.
Und Stichwort Compliance.
Ja, Compliance. Also
Stichwort Visualisierung.
Ja, Visualisierung auch. Das ist ein Riesengebiet, auch gerade in der Krebsforschung. Es gibt dann so die sogenannte Zahnmittelmethode, wo man, wenn man bestrahlt wird, visualisieren soll, wie jetzt diese Strahlen auf die Krebszellen treffen. Da gibt es Kollegen, die sagen, das ist nicht gut, weil das bedeutet ja Kampf im Körper und anstatt, dass sie sich entspannen und so weiter und so fort, wird das eher noch ganz so noch aggressiver. Da streiten sich so ein bisschen die Gelehrten. Gut ist auf alle Fälle, wenn du, ob jetzt krank oder überhaupt in einer bedrohlichen Situation, dass du versuchst, deinen Stresslevel ein bisschen runterzufahren. Sprich, Entspannungsübung, Meditation, all diese Sachen können dir da wirklich helfen und die solltest du schon lernen, generell, bevor irgendwas Schlimmes passiert. Also beschäftige dich damit. Auch im Internet gibt es genügend Angebote. Ne?
Aber man muss auch gucken, ob das der richtige Weg vor einem selbst ist.
Genau.
Ne? Also wenn man selber das mag und das Gefühl hat, es hilft mir, wenn ich gut informiert bin. Mhm. Aber vielleicht gibt es auch Menschen, die da so rangehen wie du eben an den Flieger. Dass du sagst, also ich habe da jetzt einen kompetenten Arzt und der macht das schon. Ich gebe dem jetzt mal die Kontrolle. Mhm. Ich mache soweit mit, aber der macht schon. Dann ist das auch eine Sache.
Also und doch, ja, es war. Und doch, wenn der Arzt dann sagt, ich kläre sie jetzt mal auf über den Eingriff, dann solltest du nicht sagen, brauchen sie nicht, sie machen schon, sondern du solltest schon zuhören, soweit du es vertragen kannst. Wenn du sagst, ich bin so ein Schisser, lieber Arzt, ich kann jetzt überhaupt nicht, machen sie die samte Kurzversion, das würde mir reichen.
Ja.
Okay, dann ist es auch so.
Also das muss meine ich ja. Also, wenn ich das zum Beispiel so machen möchte, dass ich mir sage, ja, also ich muss das jetzt nicht in jeder Phase wissen, weil das macht mich nicht gerade fröhlich. Wenn ich jetzt genau weiß, wie der da in mir rumwurschelt, glaubt man, also Kurzversion, alles gut.
Okay, aber auch zu wissen, ganz wichtig, so bagatellisieren, das tut nicht weh und hinterher, und sie werden sehen, es wird ihnen gleich besser gehen und du wachst auf und hast Mörderschmerzen oder du liegst irgendwann in Schläuchen und weißt du gar nicht. Das kann dich richtig aus dem Tritt bringen. Also realistisch sich das doch.
Natürlich, ja klar.
Und auch zu sagen, sie können hinterher natürlich Schmerzen haben, aber wir geben ihnen was. Aber das wird auch eine Zeit dauern. Vielleicht müssen sie auch ein paar Tage erstmal auf die Intensivstation, keine Ahnung, so. Aber das gehört mit dazu.
Aber da muss jeder das dann auch wieder für sich entscheiden, wie sein Weg der Kontrolle aussieht, wo sein Locus of Control ist. Wie sieht es bei mir persönlich aus? Was kann ich gut vertragen? Und was geht nicht so gut?
Okay. So, jetzt ist er wieder der Verstand an der Wange. So, ich denke, du hast durchgehalten, mein Schatz.
Ja, ich bin ganz erstaunt. Das ging gut. Bitte. Das ging sehr gut.
Oh, jetzt reizt, ne?
Das ist halt so. Da habe ich keine Kontrolle drüber, habe ich doch gesagt. Nee. Ne? Aber man hat ja auch oft keine Kontrolle über seine Gefühle zum Beispiel. Also das ist ja ein Gebiet, worüber man, worüber viele ja gern Kontrolle hätten, was dann aber nicht funktioniert, also indem man zum Beispiel sich in Leute verliebt, in die man sich nicht verlieben wollte, oder wo die Beziehung dann aus Katastrophen besteht, obwohl man sich das nicht so vorstellt.
Oder man will nicht weinen, man will nicht weinen, man will nicht weinen.
Und doch geht es los.
Dann doch, und das geht dann, das ist so.
Das sind die Gefühle, und vielleicht sollte, ist das auch so eine Sache, dass wir versuchen alle, das war ja auch Jahrhunderte eigentlich so, und in manchen Gesellschaften ist es ja immer noch so, dass man versucht, alle Gefühle zu unterdrücken.
Ja, gerade Männer, ne?
Ja, gerade Männer und überhaupt. Und ja, ja. Dass man das einfach nicht so offen lebt und Begeisterung oder sowas nicht so offen zeigt und das auch nicht so mitteilt, was man fühlt, und auch Schwierigkeiten hat, darüber zu reden. Ja. Und das ist eigentlich eine falsche Kontrolle, finde ich. Also muss ich nicht jedem gleich mit meiner ganzen Seelenpein ins Gesicht hopsen, aber ich finde es doch schön, wenn man sich gegenseitig manchmal auch sowas mitteilt.
Ja.
Wie, ich finde das toll, was du machst, oder ich bin schön, finde schön, dass es dich gibt, oder ne? Genau. Ich mag gern mit dir zusammen sein, auch in der Partnerschaft, dass man sich auch, und ich fühle mich so, und ich so, dass man sich da nicht so rigide zusammenhält, sondern mehr von sich mitteilt. Das kann doch sehr, sehr erfrischend auch sein und für den anderen auch sehr, sehr schön, wenn er ein bisschen mehr weiß von dem anderen und mitkriegt, was den eigentlich bewegt, bevor er also immer bohren muss. Ne?
Ja. Ja.
Und da haben es Männer leider sehr schwer, durch die Erziehung wird ihnen ja doch beigepult, nicht so viel davon sich preiszugeben und alles schön unter Kontrolle zu behalten.
Es ist immer noch dieses Geschlechtsspezifische, ne, was Jungs und Mädchen ausmacht, das, auch wieder ein Thema. Hatten wir mit Manfred auch schon so ein bisschen das Thema. Ne? So, Kinders, komm. Ich sehe Annika, wir machen jetzt Feierabend. Wünschen allen, die auch Zahnschmerzen haben.
Ja, ihr Lieben, ne, ihr
gute
Lieben.
Gute Besserung, und die Malade liegen sowieso. Wir haben Pfingsten, ne? Schöne Pfingsten.
Ja, das ist ja auch der Grund, warum ich Zahnschmerzen habe. So. Ist doch klar, sobald Pfingsten naht, ist doch, oder Weihnachten oder so, das ist doch klar.
Ist doch der Heilige Geist, oder? Naja.
Geburt, Entstehung der Kirche.
Ja.
Die meisten kennen das doch, dass man Zahnschmerzen und so einen Dreck immer kriegt, wenn Feiertage sind.
So ist es.
Weil da hat man genügend Zeit und kein Arzt ist da.
Aber ich ziehe mein Pflegehäubchen an und dann...
Also genau, Schwester Tilly begüßt mich wieder, das ist schön.
Ja,
ja. So. Euch wünschen wir einen schönen Pfingstsonntag. Genießt ihn heute. Vielleicht habt ihr ja auch, das sieht schon recht verheißungsvoll da draußen aus.
Ein bisschen bewölkt
ist noch. Ja, aber das kann schön werden. Ne? Und dann wünschen wir euch richtig tollen Pfingstsonntag, Pfingstmontag. Genießt es. Genießt ein bisschen Auslauf, genießt ein bisschen, wenn ihr frei habt, die Freizeit mit Family und so.
Und wenn ihr Lust habt, am Mittwoch ist unser Manfred wieder am Start. Hallo, ich bin Manfred.
Ja.
Müssen wir einfach mal, das ist so, so süßer Kehr schon mal, weil Manfred ist nicht nur was für Kinder, sondern wie wir merken, auch für die Großen was.
Ja.
Und er wird berichten, wie es bei seinem Zahnarztbesuch war. Und
am Dienstag geht es hier los, dann muss er zum Zahnarzt.
Genau, und am Mittwoch werden wir dann erzählen, sozusagen ganz frisch erzählen, wie es ihm da ergangen ist.
Ja.
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 Und ich muss mit.
Ja, Tilly hat es nur versprochen.
Ja,
er hat ihm ja ein Märchen erzählt und das wird er ihm dann da ja im Stuhl auch nochmal erzählen.
Ich freue mich. Ja. Ja. Oh, wisst ihr, ich bin Psychologe.
Hauptsache, der Zahnarzt schläft nicht ein, aber hat er die Geschichte so toll finden.
So, du hältst den Mund und ich...
Ja, ich halte einen Waschlappen im Mund.
Und ich mach's gut. Bis dann.
Tschüss. Bis dann. Tschüss.